Einen wunderschönen guten Morgen. Wow. Also wow für die Band, wow für dieses große Publikum. Wir haben diese Ausstellung 1948 mittlerweile an 45 verschiedenen Orten in Deutschland gezeigt. Und ich war an vielen Eröffnungen dabei und überall fällt mir... Danke. Überall fällt mir was Neues auf und was mir hier auffällt, ist zunächst einmal, dass ich die Ausstellung noch nie im Rahmen eines Gottesdienstes eröffnen durfte. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Einladung, einen Historiker jüdischer Herkunft hier in einen christlichen Gottesdienst einzuladen. Das spricht für sich. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, dass es mit Abstand die bisher größte Eröffnung ist. Sie haben Berlin geschlagen. Bei weitem. Wenn Sie nachher die Möglichkeit nutzen oder auch im Laufe der nächsten 3 Wochen sich die Ausstellung eine Etage drunter anzuschauen, dann werden Sie sehr schnell merken, dass diese 32 Schautafeln, die da aufgestellt sind, doch eine Menge Text beinhalten. Denn es gibt sehr viel über die Staatsgründung des modernen Staates Israel im Jahre 1948 zu sagen. Aber ein Versprechen kann ich Ihnen machen, je öfter Sie durch die Ausstellung gehen, desto weniger Text wird es. Und was ich versuche in den nächsten knapp 30 Minuten mit Ihnen gemeinsam zu machen, ist Ihnen eine kleine Einführung zu geben, sodass Ihnen der Gang durch die Ausstellung selbst leichter fällt und Sie sich dieses komplexe Thema erschließen können. Ich möchte vor allen Dingen auf 3 Umstände oder 3 Zusammenhänge eingehen. Das eine ist Land und Leute, das andere ist Diplomatie und Politik und das dritte, leider in diesem Kontext auch immer zu erwähnen, ist Verteidigung und Militär. Und das, was ich Ihnen mit auf den Weg gebe, sind wirklich nur Überblicke, einzelne Spotlights, wenn Sie so wollen, zu dem gesamten Komplex. Die Ausstellung ist da deutlich ausführlicher. Im Jahr 1880, und das ist sozusagen die Marke, mit der man mehr oder weniger den modernen Zionismus, also die moderne Rückkehrwelle der Juden in das Heilige Land, in ihr Land Israel, beginnt. Im Jahr 1880 lebten in dem Gebiet 500.000 Einwohner. Und wenn ich sage das Gebiet, dann meine ich das, was heute Israel, die Westbank, der Gazastreifen umfasst. 500.000 Einwohner, von denen war die große Mehrheit arabischen Ursprungs, ca. 430.000 bis 450.000, dann 30.000 bis 50.000 Juden und der Rest waren andere religiöse, ethnische Gruppen. Bis zum Vorabend des Ersten Weltkrieges im Jahr 1914 ist die Anzahl der arabischen Bevölkerung in diesem Gebiet unverändert geblieben. Die jüdische Bevölkerung hat sich schon fast verdreifacht. Wir reden hier von 100.000 bis 120.000 Juden in dem Gebiet. Und nochmal circa 35 Jahre voran, zum Vorabend des Zweiten Weltkrieges, lebten in diesem Gebiet 650.000 Araber. Also es gab einen kleinen Wachstum der arabischen Bevölkerung und mittlerweile schon 500.000 Juden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dann lebten in diesem Gebiet, was auch als Palästina dann bekannt wurde, 1,3 Millionen Araber und 630.000 Juden. Wenn Sie die Zahlen vergleichen vom Vorabend des Zweiten Weltkrieges bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, 650.000 Araber und dann plötzlich 1,3 Millionen Araber, dann ist diese Verdopplung der arabischen Bevölkerung im Gebiet Palästina nicht alleine durch einen natürlichen Zuwachs zu erklären, sondern vor allen Dingen hat dieses Gebiet viele Araber aus den umliegenden Regionen, aus Syrien, Libanon, Jordanien, Ägypten angezogen, weil unter dem zionistischen Aufbau in diesem Gebiet wirklich Erstaunliches passiert ist. Ich werde gleich auf einiges hinweisen. Besonders bemerkenswert ist, dass der Zuwachs von der arabischen Bevölkerung in den Orten zu verzeichnen war, die entweder gemischt jüdisch und arabisch waren oder vornehmlich jüdisch. Beispielsweise in Haifa, schon immer eine gemischte jüdisch-arabische Stadt gewesen, betrug der Zuwachs der arabischen Bevölkerung zwischen 1922 und 1936 130%, also mehr als eine Verdopplung. Und auch Tel Aviv sah einen Zuwachs von über 135%, also auch mehr als eine Verdopplung. Ich rede, wie gesagt, bisher nur von dem arabischen Bevölkerungszuwachs. Die zionistische Bewegung, die im Jahr 1897 in Basel mit dem ersten Zionistenkongress von Theodor Herzl gegründet worden ist, hat sich sehr schnell zur Aufgabe gemacht, das Land, was frei verfügbar war, beziehungsweise in Privatbesitz war, in diesem Gebiet Palästina, aufzukaufen. Und dafür wurde im Jahr 1901 der Jüdische Nationalfonds gegründet, den es heute auch noch gibt, eine halbstaatliche Organisation im Staat Israel, heute vor allen Dingen dafür verantwortlich, das Land zu begrünen, wassereffizienter zu nutzen und den Boden weiter lebbar zu machen. Der Jüdische Nationalfonds hat in den Jahren zwischen 1901 und 1937 ca. 300 Millionen Euro im heutigen Wert gesprochen investiert, um Land aufzukaufen, das zum Zeit des Kaufs nahezu nicht zu gebrauchen war. Aber der Jüdische Nationalfonds und mit ihm die zionistische Bewegung und mit ihm der Großteil des jüdischen Volkes war bereit, auch horrende Preise zu zahlen für Boden, der bis dahin eben nicht brauchbar war. Es stimmt nicht, dass die Juden gekommen sind und Arabern ihr Land geklaut hätten oder sie vertrieben hätten von ihrem eigentlichen Besitz, denn der Kauf, der dort stattfand am Beginn des 20. Jahrhunderts, fand vor allen Dingen unter der Prämisse statt, dass arabische Großgrundbesitzer, die dieses Land besaßen, aber in dem Land oder auf dem Land gar nicht lebten, sondern meistens in Beirut und Damaskus, ein gutes Geschäft erkannt haben. Denn wie gesagt, die Juden waren wirklich bereit, hohe, überzogene Preise zu zahlen und viele oder einige arabische Großfamilien haben hier wirklich ein sehr gutes Geschäft gemacht. 80% übrigens des Gebietes war nicht käuflich, denn es war Staatsland und gehörte zumindest bis zum Ersten Weltkrieg dem Osmanischen Reich. Die Entwicklung, die in diesem Gebiet Palästina unter dem Zionismus gerade in den 20er, 30er ja, und auch in den 40er Jahren stattfand, war enorm. Und auch hier will ich zunächst einmal Beispiele aus der arabischen Bevölkerung geben. Im Jahr 1925 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung eines Arabers in Palästina 37 Jahre. 20 Jahre später, 1945, betrug die durchschnittliche Lebenserwartung eines arabischen Bewohners Palästina bereits 50 Jahre. Mal zum Vergleich, im selben Jahr wurde ein Ägypter im Durchschnitt nur 33 Jahre alt. Während in den Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg dieses Gebiet noch weitgehend auch Malaria verseucht war und es etliche Dutzende Malaria-Todesfälle pro Jahr gab, waren diese im Jahr 1944 auf die fast zu vernachlässigende Zahl von 17 Malaria-Todesfällen zurückgegangen. Viele Historiker haben über viele Jahrzehnte gemeint, dass dieser Aufschwung in Palästina, dass dort ein Bildungswesen Einzug erhalten hat in großer Breite, ein Gesundheitswesen zum ersten Mal in großer Breite Einzug erhalten hat, dass diese positive Entwicklung eigentlich den Briten zu verdanken sei. Denn Sie werden es vermutlich wissen, im Ersten Weltkrieg bricht das Osmanische Reich zusammen und die Briten übernehmen die Herrschaft in Palästina. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum haben die Briten es ausgerechnet in Palästina geschafft, eine positive Entwicklung in Gang zu setzen und sonst in keinem anderen Gebiet auf der Welt, wo sie nach dem Ersten Weltkrieg entweder als Mandatsmacht oder als Besatzer geherrscht haben? Warum ausgerechnet Palästina? Führen Sie sich nun mal das Beispiel Indien vor Augen und die Entwicklung unter den Briten. Oder auch Ostafrika, wo die Briten geherrscht haben. Nein, meine Damen und Herren, es waren nicht primär die Briten, die die positive Entwicklung in Palästina verursacht haben, sondern es war tatsächlich der zionistische Aufbau und der Wille der Juden, dort einen eigenen Staat, einen lebensfähigen und sich verteidigen können Staat aufzubauen. Ich hatte es eben erwähnt, im Jahr 1897 beginnt die zionistische Bewegung sich zu formieren und setzt sich gleich zum Ziel, eine jüdische Heimstätte, wie es damals hieß, in Palästina zu errichten. Im Jahr 1917, also noch während des Ersten Weltkrieges, bestätigen die Briten als de facto Macht vor Ort mit der Balfour-Deklaration, dass sie die Gründung einer jüdischen Heimstätte unterstützen und befürworten. Diese Balfour-Deklaration ist für viele Historiker und auch für viele israelische Politiker und auch für viele Araber das entscheidende Moment sozusagen, was die Grundlage, die rechtliche Grundlage gesetzt hat für einen Staat Israel, für einen jüdischen Staat. Allerdings muss man das mit Abstrichen sehen, denn diese Balfour-Deklaration an sich alleine genommen hatte gar keine richtige Relevanz. Relevant ist die Balfour-Deklaration dadurch geworden, dass sie unmittelbar Einzug erhalten hat in das Völkerbundmandat für Palästina, aus dem Jahr 1922, 1923. Und wenn ich Ihnen bei aller Demut eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben darf heute, dann ist das, dass Sie alle mal das Völkerbundmandat für Palästina lesen sollten. Das ist nicht lang, das dauert eine Viertelstunde bis 20 Minuten, hat 31 Paragraphen, aber Sie werden, es ist wirklich nicht kompliziert. Sie werden sehr schnell sehen, dass es nur einen einzigen Sinn und Zweck des Völkerbundmandates gab, und das war die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina. Von einem arabischen Staat, geschweige denn von einem Staat Palästina, war damals noch keine Rede. Und nicht nur das, das Völkerbundmandat hat nicht nur einen jüdischen Staat in dem Gebiet, was heute Israel, Westbank und Gaza umfasst, vorgesehen, sondern das Völkerbundmandat hat das Territorium, was wir heute als Jordanien kennen, ebenfalls umfasst. Und all das sollte einzig und allein ein jüdischer Staat werden. Die Gewalt von der arabischen Seite, und ich werde gleich ein bisschen detaillierter darauf eingehen, die Gewalt von arabischer Seite hat die Briten dazu bewegt, im Jahr 1937 eine Kommission nach Palästina zu schicken, die sogenannte Peel-Kommission. Und diese Peel-Kommission sollte untersuchen, wie kommt es zu dieser Gewalt von arabischer Seite, denn bis dahin hat es gegenüber Arabern keinen einzigen Gewaltakt von Juden gegeben. Und die Peel-Kommission sollte einen Lösungsvorschlag unterbreiten, wie man der Gewalt Herr werden kann. Und es ist ganz interessant, wenn man sich den Vorschlag der Peel-Kommission anguckt, denn wenn wir heute von einer Zwei-Staaten-Lösung als Lösung zum israelisch-palästinensischen Konflikt reden, dann ist das Jahr 1937 das Geburtsjahr der Zwei-Staaten-Idee. Die Peel-Kommission hat vorgeschlagen, 70% des verbleibenden Territoriums, jetzt war Jordanien bereits abgespalten von dem Mandat, und es geht nur noch um, was wir heute kennen als Israel, Westbank und den Gazastreifen. Peel-Kommission schlägt vor, 70% dieses Gebietes zu einem arabischen Staat zu machen, 20% zu einem jüdischen Staat und weitere 10% sollten unter internationaler Verwaltung bleiben. Jetzt überlegen Sie sich kurz, wie haben wohl die Juden darauf reagiert, dass ihnen ursprünglich mal dieses gesamte Gebiet inklusive Jordaniens versprochen worden ist, völkerrechtsbindend übrigens unter dem Völkerbund. Dann wurde Jordanien abgespalten, was ca. 75% des gesamten Territoriums bedeutete. Und von den restlichen 25% sollten jetzt die Juden nur noch 20% bekommen. Wahrscheinlich würden Sie alle sagen, naja, das haben die Juden nicht gemocht und haben wahrscheinlich diesen Vorschlag abgelehnt. Weit gefehlt. Die zionistische Bewegung bzw. die mittlerweile gegründete Jewish Agency, die quasi Regierung der Juden in Palästina, hat diesem Vorschlag zugestimmt. Und die Erklärung dafür ist naheliegend, denn im Jahr 1937 war auch in Palästina der zionistischen Bewegung den Juden durchaus bewusst, was in Europa sich zusammenbraut. Und es ging vor allen Dingen darum, irgendeinen sicheren Platz für Juden aus Europa zu schaffen. Und die arabische Seite hat den Vorschlag kategorisch und kompromisslos abgelehnt. Damals der politische Führer der Araber in Palästina war der mittlerweile bekannt gewordene Mufti von Jerusalem, dessen Rolle über Jahrzehnte nicht beachtet worden ist, der aber durchaus die relevante Figur war für die Araber in Palästina. Also die Zwei-Staaten-Lösung nach der Aufteilung 70% arabisch, 20% jüdisch, 10% international wurde schon im Jahr 1937 von der arabischen Seite abgelehnt. Und erst nach dieser Ablehnung kamen die ersten jüdischen Untergrundorganisationen, Splittergruppen, Terrorgruppen, wie immer Sie sie nennen möchten, die angefangen haben, auch Gewalt gegen Araber auszuüben. Mit der Begründung zumindest, dass wenn die Araber schon nicht zustimmen, 70% für sich und 20% für die Juden, dann wird es in absehbarer Zeit keine Lösung geben können. Im Jahr 1939 hat die britische Mandatsmacht vor Ort einen eklatanten Bruch an ihrem Auftrag aus dem Völkerbundmandat begangen. Und zwar hat im Jahr 1939 die britische Regierung ein Weißbuch herausgegeben, das waren sozusagen die Politik oder die Niederschrift der Politik, wie man sich gedenkt, das Mandat weiter zu verfolgen. Und darin stand, dass die jüdische Einwanderung nach Palästina für die nächsten 5 Jahre auf 75.000 Menschen beschränkt werden soll und danach komplett eingestellt werden soll. Und das war ein ganz klarer Wortbruch am Mandat, am Auftrag, den die Briten hatten. Denn Sie werden es ja lesen, im Völkerbundmandat ist ganz klar den Engländern aufgetragen, jüdische Einwanderung nach Palästina sicherzustellen. Warum haben die Briten das gemacht? Nun, manche Historiker argumentieren damit, dass die Briten per se eine antizionistische, antijüdische Politik verfolgt haben. Andere Historiker wiederum sagen, nein, das stimmt nicht. Die Briten haben ja durchaus zugelassen, dass die Juden sich eine politische Vertretung in Palästina wählen können. Sie haben ja durchaus zugelassen, dass sich jüdische Strukturen, Protostaat, Quasi-Staat-Strukturen erbauen können. Die Wahrheit ist, die Briten haben eine pro-britische Politik geführt. Und das hieß manchmal, für den Zionismus, für die Juden zu agieren, und manchmal hieß es, gegen die Juden und für die Araber zu agieren. Und dieses Weißbuch der Briten im Jahr 1939 muss vor dem Hintergrund des aufkommenden Zweiten Weltkriegs gesehen werden, wo der Mufti von Jerusalem, also die politische und religiöse Führerpersönlichkeit der Araber in Palästina, bereits klar gemacht hat, dass er mit den Nazis kooperieren wird. Sie werden eine Tafel zum Mufti sehen. Der Mufti sollte dann festgenommen werden von den Engländern, die ihn ursprünglich mal protegiert haben und in die Position gehievt haben, in der er war. Er ist nach Deutschland geflohen, er hat den Zweiten Weltkrieg hauptsächlich in Berlin verbracht und konnte von dort seine antisemitische Propaganda auf arabischer Sprache über einen Langwellensender in Berlin-Zeesen verbreiten. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein Buch ans Herz legen, was im letzten Jahr erschienen ist, von Matthias Künzel, einem Soziologen und Politologen aus Hamburg, mit dem Titel Nazis und der Nahe Osten. Und wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie sehr schnell verstehen, warum es eine Region in der Welt gibt, in der heute Hitler und die Nazis noch weitgehend verehrt werden. Und das ist bedauernswerterweise der arabische Raum. 10 Jahre nachdem die Peel-Kommission das erste Mal einen Vorschlag für eine Zwei-Staaten-Lösung unterbreitet hatte, 10 Jahre danach haben die Engländer das Mandat, was ihm im Zuge des Ersten Weltkriegs übergeben worden ist, zurückgegeben, weil sie mit der Gewalt, die mittlerweile von beiden Seiten gegeneinander, aber auch von beiden Seiten gegen die Briten verübt wurde, nicht mehr Herr werden konnten. Das war im Februar 1947. Die Rückgabe dieses Mandats erfolgte logischerweise nicht an den Völkerbund, denn den gab es nicht mehr nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern an die Nachfolgeorganisation des Völkerbundes, die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen hatten bei ihrer Gründung in Paragraph 8 ihrer Charta erklärt, dass jedes noch gültige Völkerbundmandat nun Mandat der Vereinten Nationen sein wird. Und im Sommer 1947, fast genau auf den Tag, 10 Jahre nach der Ankunft der Peel-Kommission in Palästina, schicken die Vereinten Nationen erneut eine Kommission, die sogenannte UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine. Und UNSCOP möchte mit allen Beteiligten vor Ort reden, um einen neuen Lösungsvorschlag vorzubringen. Und fatalerweise für die arabische Bevölkerung in Palästina boykottiert die eigene politische Führung jegliche Zusammenarbeit mit UNSCOP. Das hat unter anderem dazu geführt, dass UNSCOP, Sie werden es unten auch auf einer Tafel sehen, einen zweiten Teilungsvorschlag unterbreitet hat, der nicht unbedingt zum großen Vorteil der Araber in Palästina war und schon gar nicht die Bevölkerungsverhältnisse abgebildet hat. UNSCOP kam mit einem Vorschlag vor, Sie werden unten eine Karte sehen, da sollte dieses restliche Palästina aufgeteilt werden, eben in einen jüdischen und einen arabischen Staat, und jeder dieser beiden Staaten sollte aus 3 Territorien bestehen, die aber nicht wirklich miteinander zusammenhingen. Und wenn Sie sich diese Karte unten anschauen, fragen Sie sich kurz, was kann die Logik dahinter gewesen sein? Denn dumm waren diese Menschen, die in der Kommission saßen, sicherlich nicht. Ich werde Ihnen 3 Hinweise geben, wie UNSCOP auf diese Teilung gekommen ist, und dann ist es auch nachvollziehbar. Das erste Prinzip, nach dem UNSCOP gehandelt hat, war, das Territorium ungefähr gleichmäßig, also ungefähr 50-50 aufzuteilen. Der jüdische Staat hätte ein paar Prozent mehr erhalten an Territorium, dafür aber hauptsächlich die Wüste im Süden des Landes. Dahinter stand die Überlegung, dass es wird sicherlich viele Juden geben, gerade die Überlebenden aus den DP-Camps in Europa, die in diesen künftigen jüdischen Staat einwandern, und für diese Menschen muss Platz sein, und die Wüste hat doch viel Platz. Gleichzeitig war UNSCOP aber bewusst, dass die Juden es schaffen werden, die Wüste zu begrünen und belebbar zu machen. Und es steht wortwörtlich im Bericht der UNSCOP, ein mehrere hundert Seiten Bericht, steht wortwörtlich: The Jews make the desert bloom like a rose. Die Juden lassen die Wüste aufblühen wie eine Rose. Das war das Jahr 1947. Das zweite Prinzip, nach dem UNSCOP gehandelt hat, war, dass man versuchen sollte, möglichst einen jüdischen Staat zu errichten mit einer möglichst geringen arabischen Minderheit und einen arabischen Staat mit einer möglichst geringen jüdischen Minderheit. Diese beiden Bevölkerungsgruppen, die sich mittlerweile eben bekriegt hatten, durch eine Grenzziehung automatisch zu entzehren. Und das war anders, als was Peel 10 Jahre zuvor noch vorhatte, denn Peel hat 2 Staaten vorgeschlagen, die zusammenhängend waren, also jeder Staat für sich, keine einzelnen Territorien, und einen Bevölkerungsaustausch. Und davon hat UNSCOP eben Abstand genommen. Und daraus erklärt sich so ein bisschen das dritte Prinzip eben, kein Bevölkerungsaustausch, sondern natürliche Grenzen zu ziehen oder Grenzen zu ziehen, die diese beiden Bevölkerungen voneinander natürlich entzehren. Sie werden es wissen, dieser Vorschlag der UNSCOP ist am 29. November 1947 vor die UN-Vollversammlung gebracht worden und hat dort eine Zweidrittelmehrheit erreicht und ist damit in die Geschichte eingegangen als die UN-Resolution 181. Alle arabischen Staaten haben diesen Vorschlag abgelehnt und auch die Araber in Palästina, die ja keine Stimme bei den Vereinten Nationen hatten, so wie die Juden auch nicht, weil sie eben noch keine Mitglieder der Vereinten Nationen waren, auch die Araber in Palästina haben das abgelehnt und ganz klar gesagt, was sie gedenken zu machen, wenn ein jüdischer Staat, wie auch immer und egal auf welchem Gebiet in Palästina gegründet werden würde, sie würden einen Krieg beginnen. Und genau das begann am Tag nach der UN-Vollversammlung. Circa 700 Milizen der Araber in Palästina haben versucht, den von der UN beschlossenen Teilungsplan militärisch de facto unmöglich zu machen. Ich hatte es eben schon erwähnt, die Gewalt bis weit in das Jahr 1937 ging einzig und allein von arabischer Seite aus. Das ist eine historische Tatsache. Im Jahr 1929 war vielleicht so ein Höhepunkt dieser Gewalt zu verzeichnen, das bekannte Massaker von Hebron an der jüdischen Bevölkerung. Es wurden mehrere Dutzend Juden umgebracht, massakriert, ihre Leichen geschändet. Ein Teil der Wahrheit ist auch, dass viele arabische Bewohner in Hebron aber ihre jüdischen Nachbarn versteckt und beschützt haben. Und nachdem dieses mehrtägige Massaker, dieser mehrtägige Pogrom beendet war, haben die Briten alle noch überlebenden Juden aus Hebron evakuiert. Und wenn wir uns heute die Situation vor Hebron vor Augen führen, die ist sehr komplex und die Frage nach der jüdischen Präsenz in einem ja, fast eingekerkerten Siedlungsblock dort in Hebron ist nicht ganz leicht zu lösen. Aber eine Sache sollte man sich immer vor Augen führen und nicht vergessen, nämlich, dass Juden Hebron zu keinem Zeitpunkt freiwillig verlassen haben, sondern sie dort entweder im Jahr 1929 massakriert wurden oder im Anschluss daran von den Briten zwangs evakuiert wurden. Damit will ich nicht, dass Sie mich falsch verstehen, per se Siedlungspolitik der israelischen Regierung in Schutz nehmen. Ich will für eine differenzierte Sichtweise darauf werben. Als die UN beschlossen, den Teilungsplan der UNSCOP durchzuziehen, ich habe es gerade erwähnt, begann das, was in die Geschichte eingegangen ist, als der erste israelisch-arabische Krieg. Auf israelischer Seite wird der Unabhängigkeitskrieg genannt, auf arabischer Seite die Nakba, die große Katastrophe. Und dieser Krieg, das werden Sie unten auch sehen auf den Tafeln, hat 2 Phasen. Die erste Phase war eben der Versuch der Araber in Palästina, diesen Teilungsplan unmöglich zu machen. Wir reden da als Historiker von dem Bürgerkrieg, obwohl der Bürgerkrieg schon auch in den Jahren vorher wütete, reden wir hier aber offiziell vom Beginn des ersten israelisch-arabischen Kriegs in der Phase eines Bürgerkrieges. Und diese erste Phase des Bürgerkrieges muss noch einmal eingeteilt werden in 2 Unterphasen. Die erste Phase von der UN-Entscheidung, das Land zu teilen, bis zum April 1948. Denn ab April 1948 und erst ab April 1948 sind die Juden ganz offiziell zum ersten Mal in die Gegenoffensive gegangen. Bis zum April 1948 waren Juden oder die Juden in Palästina nur in der Verteidigung, hatten kein Millimeter Territorium eingenommen, hatten keine Angriffe gestartet. Ich rede von der offiziellen Vertretung. Ich rede nicht von den Untergrundorganisationen, die ich eben erwähnt hatte, sondern von der offiziellen Vertretung von der Jewish Agency. Ab April 1948 ist auch die offizielle jüdische Vertretung mit ihrer Miliz der Haganah in die Offensive gegangen. Und das hatte mehrere Gründe. Zum einen waren die Briten ab März, April 1948 nur noch mit dem eigenen Rückzug befasst. Zu dem Zeitpunkt waren fast 100.000 britische Soldaten in Palästina stationiert. Und diese hatten sich ab März, April 1948 um gar nichts mehr gekümmert. Mögen sich die Araber und die Juden die Köpfe einschlagen, nicht mehr unser Bier. Und dadurch, dass die Briten jetzt jegliche Funktion als Sicherheits- und Ordnungsmacht aufgegeben haben, war es überhaupt der jüdischen dann noch Minderheit möglich, eine Offensive zu starten. Und das Zweite war, dass es den Juden gelang, trotz eines internationalen Waffenembargos illegal Waffen in das Land zu schmuggeln. Vor allen Dingen aus der Tschechoslowakei, aus den Skoda-Werken damals. Kein schlechtes Gewissen, wenn Sie ein Skoda fahren heute. Vielleicht ganz im Gegenteil. Es gab also ein internationales Waffenembargo und die Araber in Palästina haben es nicht geschafft, Waffen aus dem Ausland reinzuschaffen. Die Waffen, die die Araber zur Verfügung hatten, waren vor allen Dingen Waffen, die ihnen britische Soldaten übergeben haben, kurz vor ihrem Rückzug, die einfach pro-arabisch eingestellt waren. Die Juden dagegen hatten es geschafft, und Sie werden da auch eine faszinierende Geschichte unten auf den Tafeln finden, auch zum Teil nur einzelne Flugzeugteile aus verschiedenen Bereichen ins Land zu schaffen und die wiederum in Palästina zusammenzustecken, Flugzeugflügel mit Motoren, die eigentlich gar nicht zusammengehörten, also eine große Kreativität an den Tag gelegt, aus der Not heraus. Und das ist vielleicht eine der Realitäten, die heute noch Geltung hat, dass der Staat Israels bei, gerade in Fragen der Verteidigung, in Israel gilt die Devise, wer schon mal in Israel war, weiß das, geht nicht, gibt's nicht. So handeln die Israelis, aus einer historisch gewachsenen Not heraus. Ziel dieser Offensive ab April 1948 waren zwei strategische Punkte zu erreichen. Das eine war, die Gebiete, die laut dem UN-Teilungsplan für einen jüdischen Staat gedacht waren, auch wirklich unter Kontrolle zu bekommen. Denn nur weil die UN das so gedacht hat und nur weil in diesen Gebieten eine jüdische Mehrheit gelebt hat, hieß das noch nicht, dass man diese Gebiete wirklich kontrolliert. Das war das erste strategische Ziel. Und das zweite strategische Ziel war, angesichts der Tatsache, dass man wusste, dass die arabischen Staaten, Ägypten, Jordanien, Irak, Syrien, Libanon, angreifen werden, wenn sich ein jüdischer Staat gründet, die zentralen Zufahrtswege, die deren Militärs nutzen müssen, um in das Gebiet einzufallen, diese zentralen Zufahrtswege unter Kontrolle zu bekommen, um die Invasion schon am Vormarsch sozusagen zu stoppen. Das Ganze lief unter dem Motto der sogenannten Vorwärtsverteidigung. Sie gar nicht an die Grenze des zu gründenden jüdischen Staates heranzulassen, sondern wenn sie die Grenze nach Palästina überschreiten, was zumeist hieß, in einen geplanten arabischen Staat zunächst reinzugehen, dort schon aufzuhalten. Als diese beiden strategischen Ziele erfüllt waren, Mitte Mai 1948, und mehr oder weniger zufällig der letzte britische Soldat das Mandatsgebiet Palästina verlassen hat, genau an dem Punkt hat David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 den Staat Israel ausgerufen. Eine völlig bescheidene Zeremonie, die nicht einmal eine Viertelstunde gedauert hat. Und plötzlich war ein Staat Israel gegründet, ein jüdischer Staat, der erstaunlicherweise schon eine funktionierende Regierung hatte. Denn die Jewish Agency hatte die 20er, 30er und auch den Beginn der 40er Jahre dafür genutzt, Strukturen aufzubauen, die es ihr ermöglichten, von einer auf die andere Minute nicht nur eine sozusagen politische Vertretung einer Bevölkerungsgruppe zu sein, sondern tatsächlich als ein Kabinett, als eine Regierung zu fungieren. Das, was da am 14. Mai 1948 in Tel Aviv passiert ist bei der Unabhängigkeitserklärung, war ein rein formeller Akt. Die ganzen Strukturen, die Bürokratie und alles, was zu so einem Staat dazugehört, bis hin zu der Möglichkeit, Steuern einzuziehen, waren bereits Praxis. Die zweite Phase des ersten israelisch-arabischen Krieges beginnt dann eben auch mit der formellen Staatsgründung Israels und der Invasion von 5 arabischen Armeen, zusätzlich unterstützt von weiteren Kontingenten aus anderen muslimischen Staaten. Und diese zweite Phase, der konventionelle zwischenstaatliche Krieg, dauerte über ein Jahr und endete mit einzelnen Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und Syrien, Israel und dem Libanon, Israel und Ägypten, Israel und Jordanien. Der einzige Staat, der kein Waffenstillstandsabkommen 1949 mit Israel unterzeichnete, war der Irak. Geschichte ist etwas komplexer. Der Irak hat am Ende Jordanien sozusagen das Mandat übergeben, für sich mitzuverhandeln. Und der Hintergrund ist, dass der Herrscher von Jordanien und der Herrscher von Irak aus derselben Familie stammten. Es waren Brüder, beides Kinder des Scherifen von Mekka. Die Ergebnisse dieses ersten israelisch-arabischen Krieges wirken zum Teil bis heute nach. Zunächst einmal hat dieser Krieg mehrere Flüchtlingsbewegungen ausgelöst. Von der ersten und nicht größten, aber von der ersten werden Sie alle sicherlich schon mal gehört haben. Das sind die sogenannten Palästina-Flüchtlinge oder die palästinensischen Flüchtlinge. Circa 700 bis 750.000 Araber in Palästina, die das Gebiet verlassen haben. Die meisten von ihnen sind gegangen, weil Menschen vor Krieg fliehen. Ganz einfach. Es gab an einzelnen Orten Vertreibung, aktive Vertreibung von israelischen Soldaten. Aber die große Mehrheit, übrigens auch 20 Jahre später im Sechstagekrieg, sind gegangen, ohne dass sie jemals einen israelischen Soldaten zu Gesicht bekommen haben. Beim Sechstagekrieg wissen wir das sehr konkret, weil es im Anschluss an den Sechstagekrieg eine Studie gab aus Beirut, die ergeben hat, dass über 2/3 der arabischen Flüchtlinge gegangen sind, ohne jemals einen israelischen Soldaten gesehen zu haben. Diese Flüchtlinge leben zu einem gewissen Teil bis heute noch in Flüchtlingslagern, hauptsächlich in arabischen Ländern und werden dort weder integriert, noch wird ihnen eine Staatsangehörigkeit gegeben, noch erhalten sie Asyl. Sie werden dort gehalten als politische Waffe und diplomatische Manövriermasse gegen Israel. Die zweite Flüchtlingsbewegung, von der haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, das waren rund 850.000 Juden, die in den Jahren während der Staatsgründung und in den unmittelbaren Jahren danach aus dem arabischen Raum und dem nordafrikanisch-muslimischen Raum vertrieben wurden. Wissen Sie, interessanterweise, die zweitgrößte jüdische Gemeinschaft im Nahen Osten heute hinter Israel ist im Iran mit nach wie vor 15.000 bis 20.000 Juden. Aber andere Länder, die mehrere hunderttausend Juden zu ihrer Bevölkerung zählten, noch bis ins Jahr 1947, 1948, haben im Prinzip ihre komplette jüdische Bevölkerung verloren. Es gibt noch einen Juden beispielsweise in Afghanistan. Und es gab eine dritte Flüchtlingsbewegung, von der die wenigsten gehört haben. Und das waren ca. 70.000 Juden, die aus der Westbank und der Altstadt von Jerusalem vertrieben worden sind und in diesem Fall wirklich vertrieben worden sind, und zwar von den Jordaniern. Und damit komme ich auf die zweite große Konsequenz, die dieser Krieg mit sich gebracht hat, und das waren territoriale Veränderungen. Denn die Jordanier waren die eigentlichen Gewinner dieses Krieges. Die Jordanier haben im Zuge des Krieges die gesamte Westbank eingenommen, inklusive der Altstadt von Jerusalem, und dort, wie gesagt, alle Juden vertrieben, alle Synagogen in der Altstadt von Jerusalem zerstört, und Sie werden es vermutlich wissen, bis zum Sechstagekrieg war es Juden nicht gestattet, an den heiligsten Ort für sich zu gehen, nämlich an die Klagemauer, weil das jordanisches Gebiet war. Und die Jordanier haben die Westbank und die Altstadt von Jerusalem nicht nur besetzt, sondern annektiert, zum eigenen Staatsgebiet erklärt und haben diesen Anspruch auf das Gebiet der Westbank und der Altstadt von Jerusalem bis ins Jahr 1988 aufrechterhalten. Der Gazastreifen fiel unter ägyptische Herrschaft und wurde von Ägypten besetzt, zu keinem Zeitpunkt annektiert. Und die Besatzung, die die Ägypter im Gazastreifen einführten, war eine äußerst brutale Besatzung. Die Menschen, die dort gelebt haben im Gazastreifen, haben zu keinem Zeitpunkt Ausweispapiere von den Ägyptern ausgeteilt bekommen. Gleichzeitig haben aber die Ägypter alle noch existierenden Ausweisdokumente, die noch aus der Mandatzeit stammen, für ungültig erklärt. Und als die Israelis im Sechstagekrieg den Gazastreifen eingenommen haben und eine Volkszählung durchgeführt haben, sind sie draufgekommen, dass fast zweimal so viele Menschen im Gazastreifen lebten, wie die Ägypter jemals angegeben haben. Und es ist fraglich, ob die Ägypter jemals wussten oder sich überhaupt jemals interessiert haben dafür, wie viele Menschen im Gazastreifen lebten. Die Besatzung und Annexion der Westbank durch Jordanien und die Besatzung des Gazastreifens durch Ägypten waren die eigentlichen Gründe, warum ein arabischer Staat im Mandatsgebiet Palästina nicht gegründet werden konnte. Es lag nicht im arabischen Interesse, einen weiteren arabischen Staat in der Region im Mandatsgebiet zuzulassen. Auch Israel konnte sein Territorium etwas erweitern. Sie sehen das unten in der Ausstellung auf Karten und konnte, was damals noch viel mehr Relevanz hat als heute, sein Gebiet damit etwas besser verteidigbar machen, wenn man das so sagen kann. Auf der arabischen Seite führte dieser erste israelisch-arabische Krieg zu einem kollektiven Trauma, was in weiten Teilen bis heute anhält. Wie konnte diese kleine Minderheit der 600, 650.000 Juden einer Invasion von so vielen arabischen Staaten und dem Angriff der Araber in Palästina widerstehen? Ein kollektives Trauma, was bis heute anhält. Und in Israel, auch das ist eine Konstante, die bis heute sicherlich wahr ist, gibt es die Gewissheit aus diesem ersten israelisch-arabischen Krieg, dass man nur mit eigenen Kräften sich verteidigen und sein eigenes Land beschützen kann. Worin liegen die hauptsächlichen Gründe dafür, dass Israel in diesem Krieg nicht untergegangen ist, nicht zerstört wurde? Schauen Sie, ich habe eben gesagt, dass die meisten Araber aus Palästina geflohen sind, weil Menschen aus einer Kriegsregion nun mal fliehen. Sehr nachvollziehbar. Warum sind die Juden nicht aus ihrem Land geflohen eigentlich? Wohin? Wohin hätten die Juden fliehen können? Nirgendswohin. Ich meine, schon während dem Holocaust oder in den Vorgeplänkel zum Holocaust war es den Juden schwer, aus Deutschland sichere Plätze zu finden, wo sie hin konnten. Also jetzt schon mal gar nicht. Das weist darauf hin, dass für die Juden in Palästina, für den Staat Israel, dieser Krieg sie vor einer alternativlosen Situation gebracht hat. Es gab keine Alternative dazu, diesen Krieg zu gewinnen. Die Devise kann man vielleicht so formulieren, dass der Staat Israel, dass die Juden gesagt haben, wenn wir jetzt nicht bestehen, bestehen wir nicht mehr. Und das ist eine Wahrheit, die auch bis heute anhält. Israel kann es sich nicht leisten, auch nur einen Krieg zu verlieren, denn dann gibt es kein Israel mehr. Währenddessen haben die arabischen Staaten 5 konventionelle Kriege gegen Israel verloren und keiner dieser arabischen Staaten ist in die Geschichte eingegangen, sondern sie existieren alle heute noch. Das heißt, die Motivation und die Kampfmoral auf jüdischer Seite war deutlich höher als die Motivation und Kampfmoral auf arabischer Seite. Und das wissen wir im Übrigen auch aus Kriegsmemoiren von verschiedenen arabischen Offizieren und Ähnlichem, die beschrieben haben, wie arabische Soldaten während Feuerpausen in diesem Krieg das Schlachtfeld verlassen haben und nach Hause gegangen sind, weil sie sich gefragt haben, was mache ich hier eigentlich? Ich beschütze nicht meine Familie, nicht mein Haus, nicht mein Dorf, nicht meine Stadt, nicht mein Land. Zudem waren sie schlecht ausgerüstet und es war ihnen auch überhaupt nicht klar, was waren eigentlich die Kriegsziele. Auf jüdischer Seite, auf israelischer Seite konnte sehr schnell rekrutiert werden, weil eben klar war, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Sehr viele neue Soldaten konnten an die Front gebracht werden und so hat sich vermutlich auch, wir werden es nie genau wissen, aber so hat sich vermutlich auch das Kräfteverhältnis in diesem Krieg zugunsten Israels gewandelt, innerhalb der ersten 4 bis 6 Monate. Es ist nicht wahr, was manche Historiker sagen, dass die Juden waren von Anfang an in der Mehrheit in diesem Krieg. Und es ist vermutlich auch nicht richtig, was andere Historiker sagen, die meinen, die Juden waren von Beginn bis zum Ende des Krieges in der Minderheit. Was wahrscheinlich wahr ist, ist, dass sich eben das Kräfteverhältnis in den ersten 4 bis 6 Monaten einfach zugunsten Israels gewandelt hat. Das Zweite war, dass es auf israelischer Seite eine ganz klare Kommandostruktur gab. Eine Armee, die ganz klar wusste, was ihre Ziele sind, was sie zu tun hat, um diesen Krieg zu bestehen, um diesen Krieg zu gewinnen. Währenddessen die arabischen Staaten untereinander alle zerstritten waren. Missgunst, Misstrauen hat geherrscht unter den Arabern. Das wissen wir von Zeitzeugen aus Treffen der Arabischen Liga. Die Arabische Liga wurde ja auch im Jahr 1945 gegründet. Und es gibt Berichte von deren Treffen, dass sich vor allen Dingen Jordanien und Ägypten, die Vertreter bei der Arabischen Liga, stetig gestritten haben und nur Angst hatten, dass der andere sich möglichst viel von diesem ganzen Gebiet Palästina unter den Nagel reißen wird. Es gab keine einheitlichen Ziele, es gab kein gemeinsames Vorgehen und das hat natürlich auch Israel sozusagen in die Hände gespielt. Zuletzt gab es sicherlich auch eine arabische Selbstüberschätzung. Denn wenn die arabischen Führer gewusst hätten, auf welchen Widerstand sie treffen auf der jüdischen Seite, wären sie wahrscheinlich noch viel kräftiger in diesen Krieg reingegangen. Es bleibt bis heute ein großes Rätsel und wir werden es nie ganz auflösen können, mit wie viel Ernsthaftigkeit sind die arabischen Führer wirklich in diesen Krieg gegangen. Es bleibt offen. Und ich will damit zu meinem vorletzten Punkt kommen und Ihnen etwas erklären, was jeden Historiker vor eine große Herausforderung stellt, wenn man sich mit der Staatsgründung Israels und diesem ersten israelisch-arabischen Krieg befasst. Es gibt eine chronische Schieflage, mit der jeder Historiker konfrontiert ist. Auf israelischer Seite haben wir seit den 80er Jahren alle offiziellen Dokumente, Kabinettsbeschlüsse, Marschbefehle, strategische Ziele, alle offiziellen staatlichen Dokumente liegen uns vor. Und wir können sie auswerten und bewerten und machen das auch kräftig. Solche offiziellen staatlichen Dokumente von arabischer Seite aus dieser Zeit gibt es nicht. Kein einziges. Und das hat damit zu tun, dass in den meisten arabischen Staaten in diesen Jahren Befehle beispielsweise fürs Militär nicht verschriftlicht worden sind und sie wie im Kindergarten per stille Post, meinetwegen vom Hauptquartier in Kairo, an die Südfront gelangt sind. Und ob wirklich das angekommen ist, was ursprünglich mal gemeint war, sehr fraglich. Und es gibt keine Archive aus dieser Zeit in den arabischen Ländern. Unter Umständen gibt es Archive in Jordanien, weil Jordanien war sozusagen ein britisches Protektorat und da hat so ein bisschen ein europäischer Wind Einzug erhalten. Und man kann davon ausgehen, dass in Jordanien es zumindest Dokumente gibt, aber die sind nicht zugänglich. Das bedeutet für jeden Historiker, der sich damit befasst, sind offizielle staatliche Dokumente ja Gold wert. Aber die haben wir nur auf israelischer Seite. Auf arabischer Seite müssen wir uns verlassen auf das, was man gemeinhin als Oral History bezeichnet. Kriegsmemoiren, beispielsweise des späteren ägyptischen Präsidenten Nasser, der Offizier in diesem Krieg war. Er hat seine Kriegsmemoiren aufgeschrieben. Interviews, Zeitungsberichte und Ähnliches. Aber offizielle staatliche Dokumente? Fehlanzeige. Und diese Schieflage hat gerade seit den 80er Jahren dazu geführt, dass viele Historiker, die sich damit befasst haben, immer automatisch eine sehr israelkritische Sicht eingenommen haben. Denn wenn sie mit ihrem gesunden Menschenverstand rangehen und die wirklich staatlichen offiziellen Dokumente versuchen zu kritisieren und zu analysieren, sie automatisch einseitig oder anders formuliert auf einem Bein nur stehen. Und deswegen gab es seit den 80er Jahren eine ganze Welle an Historikern, die sich ganz deutlich anti-israelisch positioniert haben, ohne zu erkennen, unter welcher Schieflage sie eigentlich leiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, dass ein Gang durch die Ausstellung in aller Ausführlichkeit ca. 90 Minuten Zeit in Anspruch nimmt. Ich empfehle Ihnen, diese Minuten sich zu nehmen, denn sie sind es wert, zum einen, dass man sich vielleicht wieder ein paar Sachen wieder ins Bewusstsein bringt, die mal im Mainstream auch in Deutschland bekannt waren. Beispielsweise, dass die Araber den UN-Teilungsplan komplett abgelehnt haben. Das wird heute oft einfach weggelassen. Und zum anderen gibt es sicherlich viele, viele neue Erkenntnisse, die Ihnen und vielen anderen und auch uns in der Recherche gar nicht so bewusst waren. In diesem Sinne möchte ich Ihnen herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben für jeden Ort, für jeden Standort, wo die Ausstellung steht, ein kleines Präsent mitgebracht. Und ich habe mich gestern abgesichert, dass ich dieses Präsent auch in einer Kirche übergeben darf, denn es ist ein faszinierender Bilderband über Tel Aviv. Es gibt ja einen großen Streit zwischen Israel-Liebhabern. Ist Jerusalem die faszinierendste Stadt oder Tel Aviv? Sie reden mit jemandem, der Tel Aviv ganz klar für die faszinierendste Stadt hält. Hat vielleicht auch mit dem säkularen Lebensstil zu tun. Sein Bilderband über Tel Aviv, wirklich faszinierend, aber er hat nämlich auch Strandbilder und Ähnliches drin. Tel Aviv hat nun mal einige Szenen. In diesem Sinne, Herr Pastor Vostak, ich möchte mich stellvertretend bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass die Ausstellung hier stehen darf, für die Gastfreundschaft, die ich seit gestern genießen durfte, für das unglaublich tolle Team, was die Ausstellung aufgebaut hat, für das Abendessen, für alles bisher. Und ich bin mir sicher, dass die nächsten 3 Wochen auch mit dem Abschlussgottesdienst in Walldorf, mit Gottfried Bühler übrigens, ein ganz großer Erfolg sein wird. Herzlichen Dank Ihnen auch und noch einen wunderschönen Sonntag.